mit Jesus glücklich sein. Matthäus 5, diese Verse aus der Bergpredigt. Als Jesus das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Die erste große Predigt Jesu, die Bergpredigt. Er hat schon einmal gepredigt. Weiß jemand, wo Jesus die erste Predigt gehalten hat? Da hat er zugehört. Jawohl, in der Synagoge in Nazareth. Die erste Predigt Jesu. Wir lesen Lukas 4, Vers 18. Schlagt's bitte auf. Ich bin da ein bisschen langsam. Ihr müsst lesen. Ich kann mit meinen Fingern nicht mehr so.
Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt.
Das ist die erste Predigt Jesu in Nazareth. Und es ist eine Predigt, so wie wir das heute auch verstehen. Er legt einen Text aus, nämlich Jesaja 61, die Verse 1 und 2. Das entscheidende Wort, das er dabei sagt, zu verkündigen, ein angenehmes Jahr, eigentlich steht da das Gnadenjahr des Herrn. Was ist das Gnadenjahr? Was versteht die Bibel darunter? Das Heiljahr, das Erlassjahr. Das heißt, alle 50 Jahre wird in Israel ein Gnadenjahr ausgerufen, ein Heiljahr, ein Jahr für den Herrn. Das ist gekennzeichnet durch drei grundsätzliche Linien. Im Heiljahr, im 50. Jahr, werden alle Sklaven freigelassen. Das ist das Erste. Das Zweite, im Heiljahr, im 50. Jahr, wird jeder seine Schulden los, kann ohne alle Schulden wieder neu starten. Und das Dritte, im 50. Jahr, im Heiljahr, wird der Landbesitz so wieder verteilt wie damals unter Josua beim Einzug ins Land. Sein unwahrscheinlich gute Sozialordnung. sklavenfrei, schuldenlos, der ursprüngliche Besitz wird wiederhergestellt. Neustart, alles auf Anfang. Egal, wo einer im Leben versagt hat, dass er sich schließlich selber verkaufen musste, er wird wieder frei und kann neu beginnen. Was sich an Schulden aufgehäuft hat, ist weg. Und wo er seinen Besitz verloren hat, das wird ihm jetzt wieder zugeteilt. Das große Gnadenjahr, das wird in Jesus Wirklichkeit. So versteht er sich sein Kommen. Jetzt bricht das letzte große ewige Gnadenjahr, das Halljahr an. Sklaven werden frei, der Schulden ledig und der ursprüngliche Besitz ist wieder da. Das sind neue Wege, völlig neue Wege. Und zwar gerade für die, die sonst alles verspielt haben. Das ist das Evangelium. Neue Wege für die Bedürftigen. Das ist unsere erste Überschrift. Deshalb in seiner großen programmatischen Predigt: Selig sind, die da geistlich arm sind. Die sind in besonderer Weise im Blick Jesu. Die spricht er an. Für die ist er gekommen. Er fasst ja einmal so zusammen: Ich bin gekommen, zu was? Sünder zu suchen und zu retten. Geistlich arm Leute, die eigentlich gescheitert sind. Wir lesen dazu, wie er die Menschen sieht, Matthäus 9, Vers 36. Sie waren verschmachtet und zerstreut. Und Matthäus 11, 28, sein Heilandsruf: Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das sind die geistlich Armen. Menschen, die nichts haben. Neutestamentlich noch genauer: Menschen ohne Mut und Hoffnung. Jesus knüpft hier an Psalm 34, Vers 19. Ein ganz wichtiger Vers. Psalm 34, Vers 19. Zerbrochen und zerschlagen. Das ist die Situation, in die Jesus hineinkommt. Zerbrochen. Eigentlich ganz wörtlich abgeknickt. So wie es der Gottesknecht, wie das vorausgesagt wird in Jesaja 42, das geknickte Rohr wird er nicht vollends abbrechen. Und zerschlagen, ganz wörtlich, zu Staub zermahlen. Geknickt, zu Staub geworden. Das ist die Situation, in die diese Welt immer mehr kommt. So hat sie Gott nicht gemacht, sondern das ist die Folge der Sünde. Geknickt, es fließt nichts mehr. Geistlich arm. Es kommt nichts mehr nach. Wir sind alle geknickte Leute. Früher oder später baut es nicht mehr auf, bei jedem von uns, sondern baut ab. Die Humangenetiker sagen, schon vom ersten Augenblick an, wenn ein Mensch geboren wird, bauen schon wieder Zellen ab. Bis zum 21. Lebensjahr werden mehr aufgebaut als abgebaut. Aber ab da geht's bergab. Das kann niemand eigentlich hindern, sondern das ist so. Geknickt. Es fließt nicht mehr, sondern langsam, aber sicher, und das gilt jetzt ganz schlicht für unseren Körper, er baut ab. Paulus sagt das ja, der äußere Mensch wird abgebaut. Wir finden uns so unheimlich schwer damit ab. Unheimlich schwer, dass das so ist. Es baut ab. Was tut man nicht alles? Wie heißt da Aufbaunahrung? Und was es da alles gibt? Was versuchen wir Menschen nicht alles, um diesen Abbau zu stoppen? Es gelingt nicht. Es gelingt nicht. Das ist eine ganz nüchterne Analyse. Arme Leute, geknickte Leute, abbauende Leute. Dass wir das auch als Christen ernst nehmen. Es wird abgebaut. Wenn ständig gesagt wird, das Wichtigste ist Gesundheit, Gesundheit ist ein hohes Gut, aber das ist nicht das Wichtigste und es bleibt nicht, sondern bei jedem von uns kommt das mehr oder weniger deutlich, es wird abgebaut. Wir sind ein geknicktes Rohr. Das geschieht äußerlich. Und wenn es dann heißt, die zerschlagen sind, die zu Staub geworden sind, da sind Hoffnungen kaputt gegangen. Wir können ja einmal überlegen, jeder für sich, wie hast du eigentlich so dein Leben dir vorgestellt und geplant? Wie hast du dir's vorgestellt? Was wolltest du aufbauen? Was wolltest du erreichen? Was waren deine Ziele? Wir müssen dann doch feststellen, vieles ist wirklich zu Staub geworden, hat sich nicht erfüllt, ist zerschlagen. Und jetzt, wo man in einem bestimmten Alter ist, da weiß man, viel Neues wird nicht mehr. Weder körperlich noch sonst in meiner Situation. Viel Neues wird nicht mehr. Das ist eigentlich eine angstmachende Analyse. Geistlich arm sein. Geknickt. Hoffnungen kaputt, kaum mehr eine Zukunft. Für die redet Jesus, für die redet er. Selig sind. Man könnte das übersetzen, das hebräische, das griechische Wort, wir kennen das als Namen im Griechischen Makarios, ist eigentlich eine Gruß- und Wunschformel, und heißt ganz wörtlich, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch denen, bei denen nichts mehr fließt. Herzlichen Glückwunsch denen, wo so viel kaputt gegangen ist. Für ein Paradox. Aber da steckt das Evangelium. Alle anderen Seligpreisungen, die da Leid tragen, die Sanftmütigen, die Hungern und Dürstenden, sind alles Ausformungen von diesem geistlich Armsein. Leid tragen, eigentlich ganz wörtlich, verzweifelt über den Tod und alle seine Vorstufen. Einer hat es ja so einmal ausgedrückt, jede Krankheit, jede Grippe, jeder Schnupfen ist ein Antrittsbesuch des Todes. Und da mag man verzweifeln. Da mag man verzweifeln und kann sich nicht dagegen wehren. Auch wir Christen nicht. Es begegnet einem, gerade in sogenannten erweckten christlichen Kreisen, immer wieder dieser Satz, doch Gott, dieses selig sind, herzlichen Glückwunsch, er gibt dir Gesundheit. Er will heilen. Er will gesund machen. Gott will keine Krankheit. Das stimmt im Tiefsten. Das stimmt im Tiefsten. Aber es ist nicht die umfassende Zusage. Im Alten Testament, da war das je und dann, dass einer gesund geworden ist. Dass die Propheten, dass die Männer Gottes Wunder getan haben. Wo zum Beispiel? Wo ist im Alten Testament von einem, der gesund wird, die Rede? Der Naaman ist das beste Beispiel. Sonst? Hiskia. Er rief zum Herrn und Gott setzte ihm Jahre dazu. Bitte? Elia, der das Kind auferweckt, sogar vom Tod. Es gibt also je und dann solche gewaltigen Gottestaten, die gegen das geknickte Rohr sind. Es kommt dann eine ganz besondere Zeit, die Jesuszeit, die 3 Jahre, in denen Jesus auf dieser Erde war und gewirkt hat im Israelland. Da gilt, dass wirklich jeder, dem er begegnete, jeder, der zu ihm kam, wurde gesund. Das heißt immer wieder in den Evangelien, und er heilte alle. Das sind nicht einfach so Sammelbemerkungen, sondern das war die Wirklichkeit. Als der Sohn Gottes, als der Herr des Lebens, der Ursprung des Lebens auf dieser Erde war, diese 3 Jahre, da ist das Wirklichkeit geworden. Er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Das waren die einzigen 3 Jahre in der Weltgeschichte, wo dieser Satz gilt: Gott heilt jede Krankheit. Eine unvergängliche, eine unermessliche Zeit, diese 3 Jahre. Und dann sendet er seine Jünger und verleiht ihnen auch die Vollmacht, Kranke gesund zu machen, zu heilen, Wunder zu tun, aber nicht im umfassenden Sinn, sondern jetzt kommt das, es geschieht als Zeichen, als Zeichen, als Vorweis auf das, was wieder in der Ewigkeit sein wird. Da heißt es ja dann in Offenbarung 21, es wird kein Leid mehr sein, der Tod wird nicht mehr sein, keine Krankheit. Aber jetzt, wenn Gott handelt und heilt, wenn Jesus auf unser Gebet so direkt antwortet, dann sind das Hinweispfeile. Erstens auf die Macht von Jesus, er kann. Und zweitens auf die Zukunft, auf die wir zugehen. Es ist wichtig, dass wir das nicht verwechseln. Damals in der Jesuszeit, da galt das umfassend. Jetzt sind die Wunder und Heilungen Zeichen. Gewiss ist so, dass Der Herr tut so viel, wie wir ihm zutrauen und erwarten. Bei uns in unseren ausgeprägten Gesundheitsgesellschaften erwarten wir gar nicht viel von ihm. Da gilt nicht, Jakobus 5, ist jemand krank, der rufe zu sich die Ältesten, dass sie über ihn beten, in Salben mit Öl, und dann wird der Herr eingreifen. Sondern ist jemand krank, der gehe zum Spezialisten, der suche den Professor auf, der geht zum Arzt, der schließt einander nicht aus. Aber was ist das Erste? Was ist das Erste? Das ist dann uns immer wieder die Frage. Ich war ja jetzt wieder in Indien und es ist ein bewegendes Erleben, das zu sehen, wie Jesus ganz direkt eingreift, hilft, heilt, gesund macht, Unglück wendet. Was tut er? Aber eben bei Menschen, ich sage es einmal so, die sonst keinen anderen Ausweg haben. Die können nicht zum Arzt. In der Regel ist keiner da, greifbar, und es ist viel zu teuer. Sie leben in Verhältnissen, wo ihnen nur wirklich der Ruf bleibt, Herr, hilf mir. Und sie setzen ihr ganzes Vertrauen auf ihn. Da geschieht es in vermehrter Weise, dass wir das wieder für uns persönlich ganz kindlich lernen. Jesus antwortet auf Vertrauen und auf unser Rufen. Allerdings, was sind diese drei Antworten? Wir wollen es nochmal wiederholen, weil das heute ein immer wichtigeres Thema wird. Ist jemand krank, der rufe zu sich die Ältesten? Und dann, was heißt es dort in Jakobus 5? Was geschieht denn? Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und er wird aufrichten, und er wird vergeben. Das sind die drei Wirkungen. Er wird dem Kranken helfen. Er antwortet ganz direkt und heilt. Das gibt es. Das ist oft die Wirklichkeit. Er wird ihn aufrichten, eigentlich ganz wörtlich, er wird ihm Kraft zum Tragen geben. In der Krankheit liegt auch ein Segen. Er wird ihm Kraft zum Tragen geben. Und es wird ihm vergeben werden. Er wird neue Hoffnung bekommen, vorbereitet werden auf Gottes Ewigkeit. Das sind die drei Wirkungen des Gebets, des Glaubens. Heilung, Tragkraft, Hoffnung auf die Ewigkeit. Und wir überlassen es ihm, wie er antwortet und was er antwortet. Ich möchte es ganz persönlich bezeugen. Natürlich, als diese Krankheit ALS bei mir festgestellt wurde, haben wir nach dem gehandelt. Ist jemand krank, der rufe zu sich die Ältesten? Der Herr hat Antwort gegeben. Er hat mich nicht geheilt, aber er hat mir eine unwahrscheinliche Gelassenheit gegeben. Tragkraft. Tragkraft. Und diese Hoffnung auf die Ewigkeit, die ist wichtig. Die ist wichtig. Kürzlich hat jemand zu mir gesagt, wenn du da sprichst und man merkt dir das an, wie du schwach bist, das ist oft ein wichtigeres Zeugnis wie deine Worte. Tragkraft. Dass man das wirklich nehmen kann. Deshalb, ich war damals vor einem Jahr nochmal, bei einem Professor in Stuttgart, der hat sich spezialisiert auf diese Krankheit. Und er hat dann ganz vorsichtig angefangen und dann hat er mich angeschaut. Ich habe gesagt, ja, ich weiß, was das ist und die Folgen. Dann hat er direkt gesagt, Sie wissen, ich rede davon, dass diese Krankheit bald mit dem Tode endet. Darf ich das so direkt sagen? Habe ich gesagt, ja, natürlich, klar. Und er hat dann auch das ganz unmissverständlich gesagt, wir haben keinerlei Mittel und keinerlei Wege, um da zu helfen. Das kann man nicht aufhalten. Und in dem allem habe ich Frieden. Das Gebet des Glaubens, der Herr gibt Tragkraft. Natürlich gibt es auch manche Stunden, da komme ich ins Fragen und denke, es müsste sein. Aber ich kann sogar danken dafür. Dann für jede Kleinigkeit, man lebt sehr viel bewusster. Der Segen der Krankheit, dass wir das auch einmal als Christen bezeugen und leben. Ich werde immer abhängiger. Ich werde immer dankbarer. Dieser Vers, der begleitet mich immer wieder, dass unsere Sinnen wir noch brauchen können und Hände und Füße, Zunge und Lippen regen. Das haben wir zu danken deinem Segen. Hast du heute schon dafür gedankt, dass du die Hände regen kannst? Wenn ich da sitze und ziehe die Schuhe an, ich habe noch nie früher dafür gedankt, dass ich mir die Schuhnestel binden kann. Es geht auch nicht immer. Aber heute Abend ist es gegangen, habe ich gesagt. Danke, Herr Jesus, klasse. Hände regen, Zunge regen, Füße regen, dass ich gehen kann. Der Segen der Krankheit, der Segen des Armseins. Herzlichen Glückwunsch, denn jetzt wirst du ein dankbarer Mensch. Das geschieht, wenn ich immer mehr mich Jesus ausliefere. Selig sind, so sagt Jesus, herzlichen Glückwunsch den Sanftmütigen. Eigentlich ganz wörtlich, die ohne Ellenbogen durchs Leben gehen, sich nicht ständig durchsetzen wollen, ihr Recht erkämpfen wollen. Ganz wörtlich heißt es im Hebräischen, die sich ducken wie ein verscheuchtes Vogelküken. Sanftmütig. Dass man sich am liebsten wegduckt. Selig sind die, die nicht in diesen ständigen Durchsetzungskampf und Konkurrenzkampf einsteigen wollen, sondern die alles von ihm erwarten, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, die einen Gotteshunger in sich tragen, einen Jesushunger, einen Helferhunger. Herzlichen Glückwunsch, dass wir einmal so unser Leben anschauen, gerade das, was nach normalem Verständnis uns Beschwer macht, was wir nicht wollen, wo wir denken, das ist schwierig bei mir. Herzlichen Glückwunsch. Jesus, nimm dich in seine Schule. Er wendet sich dir in besonderer Weise zu. Dieses Wort selig sind, glücklich sind. Im Hebräischen ist es noch deutlicher. Schritte vorwärts geht er, heißt es. Ist der hebräische Begriff für Glück. Schritte vorwärts gehen. Schritte auf den Himmel zu. Schritte auf den Himmel zu. Das ist wichtig, in welche Richtung geht mein Leben? Das ist revolutionär. Die, wo die anderen sagen, die sind im Unglück, da misslingt so vieles. Der fromme Jude, was hat denn der über die Krankheit gesagt? Was haben die Pharisäer gesagt? Strafe Gottes. Ein Gestrafter, einer, der von Krankheit gezeichnet war, durfte am Tempelgottesdienst nicht teilnehmen. Er war ausgeschlossen. Und Jesus wendet sich dem in besonderer Weise zu. Es geht Schritte vorwärts in deinem Leben. Das Gnadenjahr ist in ihm angebrochen. Wir müssen noch einmal in Lukas 4, Vers 21. Wie geht's da weiter? Als er dieses gelesen hatte, das Buch weglegt, was sagt er denn?
Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren.
Hört genau zu. Heute ist dieses Wort, das Gnadenjahr des Herrn für die Kaputten, erfüllt vor euren Ohren, nicht Augen, nicht Augen. Es ist und bleibt so von Anfang an, das Hören ist das Entscheidende. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Da liegt der Punkt. Heute ist dieses Wort erfüllt vor euren Ohren. Deshalb, wenn wir jetzt hier zusammen sind, ich könnte ja jetzt sagen, so geschieht es in manchen Versammlungen, kommt einmal alle vor, die ihr Schwierigkeiten mit den Beinen habt. Ich werde euch heilen. Da sieht man dann etwas, ob was geschieht, es bleibt mal dahingestellt. Nein, nein, es sind keine Heilungsversammlungen, sondern die Gemeinde ist zusammen zu Hörversammlungen. Zu Hörversammlungen. Heute ist dieses Wort erfüllt vor euren Ohren. Erfüllt. Da steht das alttestamentliche Bild dahinter aus Psalm 23. Du schenkest mir voll ein. Jeder kann jetzt, der hört, kann nehmen, kann trinken vom Wasser des Lebens umsonst. In wichtig, in Jesus geschieht es. Selig sind die geistlich Armen, nicht alle Armen, sondern die, die hören und glauben. Die hören und glauben. Das heißt für mich und dich jetzt einmal ganz einfach, erstens, Jesus schaut nicht weg. Er sieht deine und meine Lasten, das sieht er. Er weiß drum. Er weiß genau, was deine Armut ist. Und er wendet sich nicht ab. Sogar er ruft uns zu sich. Er ruft uns zu sich. Das ist purer Unglaube. Wenn ich das vor Jesus nicht ehrlich eingestehe, Herr, das ist in meinem Leben kaputt. Da brauche ich Hilfe. Da brauche ich dich. Dass wir das wirklich immer und immer wieder ganz kindlich und ernsthaft vor ihn bringen. Angefangen von den kleinsten Dingen. Herr, da brauche ich dich. Wie heißt, ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst gehen und stehen, da nimm uns mit. Christen sind ehrliche Leute. Ehrlich vor Jesus. Wir brauchen nichts überspielen, sondern wir können kommen, so wie wir sind, mit all unseren Schwachheiten, mit all unseren Anfechtungen, mit all unserer Armut. Das heißt, dass neue Wege für die Bedürftigen, der entscheidende Weg, ich gehe zu Jesus, ich gehe zu Jesus, ich sag's ihm. Das zweite jetzt, neue Kraft für die Ehrlichen. Diese geistlich Armen, es ist schwer eigentlich, das zuzugeben. Es ist schwer, dass wir verzweifelt sind, oft ohne Mut. Wir Menschen, wir leben eigentlich alle unter dieser Einflüsterung des Satans damals im Paradies. Ihr werdet sein wie Gott. Ich kann selber. Ist die Konsequenz draus. Ich bin nicht arm und verzweifelt, sondern ich kann, ich werde es zwingen. Ich kann selber. Von Kind an, vom Babyalter an prägt das unser Leben. Ich kann selber das erste Wort oder einer der ersten Sätze, die Kinder lernen, kann ich selber. Kann ich selber. Das prägt so vieles in unserem Leben. Das ganze Leben durch, das kann ich selber. Nein, wir Christen, wir sind Leute, geistlich Arme, die das zugeben. Ich brauche Hilfe. Wir können viel, also wir wollen jetzt nicht krampfhaft alles schlecht machen. Wir können viel schon von unserer körperlichen Kraft her und von unseren geistigen Fähigkeiten. Wir können viel, aber wenn es darum geht, dass wir in den Himmel kommen, dann können wir nichts. Dann können wir nichts. Das kann keiner von uns. Wir können danken für alles, wo wir unser Leben gestalten können. Wir können danken für die Gaben und Kräfte, die wir haben. Aber keiner von uns kann sich den Himmel verdienen. Das geht nicht. Selig sind. Schritte vorwärts tun, hinter Jesus her. Das beginnt mit dieser Ehrlichkeit, dass ich zugebe, so ist es bei mir. Dann entfaltet sich diese Kraft, die er zeigt. Jetzt machen wir Pause, dass wir das nochmal festhalten. Das ist der Kernpunkt dieser ersten Predigt Jesu. Er tritt nicht so auf wie spätere Messias-Anwärter. Die haben die Starken, die Tapferen, die Mutigen, die Frommen in Israel zusammengerufen, um jetzt das Gottesreich heraufzuführen. Jesus ruft die und wendet sich in besonderer Weise von damals an denen zu, die im Schweren leben, die hilflos oft sind, vom Unglück verfolgt, wie man sagt, die selber keine Möglichkeit haben, die kaputt gehen, die ihre Hoffnung haben fahren lassen. Denen wendet sich Jesus zuerst und in besonderer Weise zu. Das ist das Evangelium. Und deshalb ist das auch in unseren Gemeinden so. Wir sind nicht eine Versammlung, die christlichen Gemeinden, von lauter hoch angesehenen, glücksverfolgten Leuten, sondern es ist sehr viel Not, Armut, Krankheit unter uns. Gerade weil wir Jesus-Leute sind. Gerade weil wir Jesus-Leute sind, dass wir hier ehrlich werden. Das gehört zu unserem Leben, das ist dieses Geknicktsein, dieses zu Staub werden. Und dazu Ja sagen und mit dem zu Jesus kommen. Ich gebe das auf, was ich an Anstrengungen versucht habe, vor Gott gerecht zu werden. Ich gebe meine Armut zu und nehme das an, dass er mir zuruft, selig bist du. Schritte vorwärts geht's in deinem Leben. Ich kann für meine Ewigkeit, für meine Seligkeit nicht selber tun. Das ist das Wesen der Religion. Die Religionen stellen auf einen Weg, ich sage es mal ganz schlicht so, tu das und das, streng dich so und so an, dann kommst du in den Himmel. Egal wie nun der Himmel in dieser Religion vorgestellt wird. Die Religionen leben aus einem Grundmotiv, nämlich aus dem Grundmotiv der Angst. Der Angst. Weil jeder Mensch das im tiefsten weiß, ich habe eigentlich Gericht und Strafe verdient, so wie ich bin. Das weiß auch der natürliche Mensch. Ich habe Gott zu fürchten. Das ist das Wesen der Religion. Und von dieser Furcht getrieben, ist der Mensch zu vielem bereit, zu vielem. Man sieht das immer wieder, mich nimmt das richtig bis hinein ins Körperliche mit, wenn ich das in Indien beobachte, zum Beispiel an einem der vielen Götzentempelchen, das gibt ja unzählige und werden immer mehr unter dieser neuen Hindu-Partei. Und da kommen Frauen, frühen Morgen, und dann haben sie ein großes Blatt, Bananenblatt, und da ist Reis drauf, sogar ein Ei, eine Banane, und das legen sie dort vor das Götzenbild. Aus Angst, um die Götter zu beschwichtigen, um sie gnädig zu stimmen. Das ist das Wesen der Religion. Das Wesen des Evangeliums, ich bin arm, ich habe nichts. Ich bin der, der nichts kann, ich setze alles auf dich, Jesus. Das heißt geistlich arm sein. Kommt damit zu Jesus noch einmal, dass wir diese Ehrlichkeit lernen. Dass wir es auch nicht fromm überbrämen, sondern dass wir sagen, ich verstehe das nicht. Und das macht mir Mühe in meinem Leben. Ich habe keine schlüssigen Antworten, aber ich habe eine große Hoffnung. Ich habe ein Vertrauen zu Jesus. Religionen leben aus der Angst. Du musst was tun, um die Götter zu besänftigen. das Evangelium lädt uns gerade andersherum ein. Er hat alles für dich getan, um dein Leben zum Ziel zu bringen. Das könntest du nehmen. Er hat es getan. Nicht du musst es tun. Die Religionen leben von dem, ich muss was vorweisen. Ich muss was vorweisen. Ich muss etwas leisten. Muss vor Gott etwas vorweisen können. Dabei bleibt es immer unsicher, ob das reicht. Ich kann nie sicher sein. Das ist ja etwas, was im Tiefsten den Islam prägt. Ich kann nie sicher sein. Kein Moslem hat irgendeine Gewissheit, dass er ins Paradies kommt. Wisst ihr, das ist der Hintergrund. Wir können das ja überhaupt nicht verstehen. Da ist ein junger Mann im Blüte seiner Jahre mit großen Aussichten und dann schnallt er sich diesen Sprengstoffgürtel um den Leib und sprengt sich inmitten einer Menschenmenge in die Luft. Das ist der einzige Weg, die einzige Zusage, die es im Islam gibt. Wer im Kampf um Allahs Willen, wer als Märtyrer stirbt, der kommt sofort in den Himmel. Nur unter diesem Aspekt ist zum Beispiel das, was die IS tun. Dieser Fanatismus, das ist kein Fanatismus im Tiefsten, sondern das ist die schlichte Folge aus dem, was im Koran steht, die schlichte Folge aus dem. Und sie haben recht, wenn sie sagen, wir sind die Einzigen, die den Koran wirklich befolgen. Alle anderen leben im Kompromiss. All das, was heute versucht wird an Verhandlungen und was weiß ich alles, um diese Situation zu befrieden, greift viel zu kurz. Greift viel zu kurz. Es müsste in diese Ebene gebracht werden. Du brauchst nichts zu leisten. Du brauchst nichts zu leisten. Das Evangelium ist die Antwort auf diesen Fanatismus. Ich muss nichts vorweisen. Selig sind die geistlich Armen, ihrer ist das Himmelreich. Nicht die Märtyrer, nicht die, die alles tun und dran setzen, sondern die geistlich Armen. Denen gehört das Himmelreich. Du musst was vorweisen, das Evangelium sagt nein. Du lebst aus der Vergebung. Jesus hat bezahlt. Du musst nicht bezahlen. Er hat bezahlt. Wisst ihr, ist auch so, der Satan, der hat ein Geschick, unser Gedächtnis zu manipulieren. Ich habe manchmal den Eindruck, je älter man wird, umso besser gelingt ihm das, weil unsere geistigen Abwehrkräfte ein bisschen nachlassen. Und dann erinnert er mich, damals, weißt du noch, was du da gemacht hast? Er hält mir meine Sünden vor. So lang, bis ich wirklich da selber sage, das ist echt wahr. Echt wahr, wie kann ich selig werden? Er raubt mir diese Heilsgewissheit. Dann sag ganz mutig, ja, Satan, du hast recht. So war das. Es war damals schlimm. und ich habe Übles getan. Aber damit brauchst du nicht zu mir zu kommen. Geh damit zu Jesus. Der hat bezahlt dafür. Der hat bezahlt dafür. Deine alten Sünden, er stellt sie hin, als ob sie noch Einfluss in deinem Leben hätten. Sie haben nicht. Jesus hat bezahlt. Er. Die Antwort ist Vergebung. Geistlich arm ihrer ist das Himmelreich. Es gibt eine bewegende Geschichte, die Jesus erzählt. Wer kann es nacherzählen? Der Pharisäer und Zöllner. Beide gehen in den Tempel. Beten. Was betet der Pharisäer? Dass ich nicht so bin wie diese gescheiterten Existenzen, diese kaputten, diese Betrüger und Lügner. Und dann zählt er auf, was er vorweisen kann. Und dann sagt Jesus, und der Zöllner, was hat er gebetet? Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging hinab gerechtfertigt. Das nimm für dich. Gerade in solchen Anfechtungssituationen. Gott sei mir Sünder gnädig. Jesus, du nimmst mich an, du hast mich angenommen. In all meiner Armut, all meinem Blöden, in all meinem Bösen. Ich lebe von deiner Gnade. So ist es. Das Kreuz Jesu Christi ist und bleibt das entscheidende Heilsgeschehen. Das Kreuz Jesu Christi. Was dort geschah, ich sage es einmal vielleicht überzogen, war noch ein größeres Tun als die Auferstehung. Da ist dies. Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Sünden der ganzen Welt träget dies Lamm. Sündern die ewige Erlösung zu finden. Das geschieht dort. Da wird dieses zerbrochene, dieses zu Staub gewordene, dieses geknickte Rohr, da wird es geheilt. Dort am Kreuz. Deshalb erleben wir das auch heute bis hinein in die Theologie unserer Kirche. Dass das Versöhnungsgeschehen, dass der Kreuzestod Jesu verneint wird. Das ist eines der entscheidenden Kriterien für gesunde Lehre. Für wirkliche Nachfolge, für echten Glauben, dass das Kreuz Jesu Christi der Mittelpunkt, das Zentrum ist. Und wisst ihr, das ist in alle Ewigkeit so. Der Auferstandene, der den neuen Leib hat und so seinen Jüngern erscheinen kann, an was erkennen sie ihn? An den Nägel malen. Das Kreuz ist sichtbar am ersten der neuen Schöpfung, an Jesus. Das bleibt das häufigste, wie er genannt wird, zum Beispiel in der Offenbarung, das Lamm, das erwürgt ist. Werdet äußerst aufmerksam und fliehe das, wenn gesagt wird, das Kreuz sei nicht das Wichtigste. Es gehe nicht um Versöhnung. Doch, das ist das zentrale geschehen. Das ist das Rettungsgeschehen. Dort am Kreuz ruht unsere Hoffnung. Du hast bezahlt. Der ewige, der allmächtige Gott hat das Geknickte, hat das zu Staub gewordene beseitigt und gibt neue Kraft. Sie sollen, so heißt, selig sind, die da Leid tragen, die verzweifeln über dieses Kaputtgehen, denn sie sollen getröstet werden. Wörtlich steht hier ein Begriff, der heißt eigentlich zur Audienz vorgestellt werden. Da sagt Jesus einmal, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Jesus stellt sich zu uns, er stellt uns dem Vater vor. Er stellt uns dem Vater vor. Das ist die Folge. Wenn wir einmal vor Gott stehen, wir müssen sofort vergehen. Und da wird alles aufgedeckt sein. Und das Urteil ist eigentlich von vornherein klar. Und dann tritt Jesus an meine Seite und sagt, Vater, das ist der Heiko Grimmert, der hat mir vertraut. Und damit ist alles gesprochen. Alles gesprochen. Da wird nichts mehr aufgerechnet oder irgendwie, sondern das ist das Entscheidende. Er gehört zu mir. Es gibt ein wunderschönes Wort, Lukas 12, Vers 37. Wie das in der Ewigkeit sein wird. Lukas 12, Vers 37. Müsst ihr euch unbedingt merken.
Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sie schützen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen.
Denkt einmal, das ist die Ewigkeit. Der Herr Jesus wird sich schützen und uns an seinen Tisch bitten und uns zu Tische dienen. Das ist das Hochzeitsmahl in der Ewigkeit. Das ist das Hochzeitsmahl. Selig sind, der hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Jetzt hören wir das ganz neu. Denn sie sollen gesatt werden. Sie sollen satt werden. Eigentlich ganz wörtlich, sie sollen volle Weide haben. Bitte? Sie sollen satt werden. Sie sollen volle Weide haben. Allerdings, das gilt nicht nur für die Ewigkeit erst, sondern das gilt schon jetzt. Johannes 10, Vers 10, das können wir auswendig, was steht dort? Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Volle Genüge. Hast du das? Du bist Christ, du vertraust Jesus, du lebst mit ihm. Hast du das? Volle Genüge. Ich denke, es sind eigentlich drei ganz große Kennzeichen der vollen Genüge. Erstens, ich habe Frieden. Ich habe Frieden. Ich bin innerlich ruhig. Ich werde nicht von einem ins andere geworfen. Ich habe Frieden. Das Zweite, ich sage das auch so bewusst, ich freue mich, dass ich lebe. Ich freue mich, dass ich lebe. Ich nehme es aus seiner Hand. Wir haben vorher vom Danken gesprochen. Ich freue mich. Nicht jeden Tag ein Jammer, sondern Freude. In dir ist Freude. Herr, ich lobe dich darüber. Du gibst mir das Leben und du bestimmst meine Tage und du füllst sie. Ich freue mich. Und das Dritte, der vollen Genüge, ich lebe nicht allein, ich lebe in einer liebenden Gemeinschaft. Das ist die Gemeinde. Ich bin Glied an einem Leib. Das Leben ist nicht immer ein Jammertal, sondern ich habe Frieden, ich freue mich und ich bin getragen von einer Gemeinschaft. Das heißt satt werden. Und deshalb das neue Tun für die Glaubenden. Das ist unsere dritte Überschrift. Selig sind die Friedfertigen. Ich möchte das noch in besonderer Weise herausgreifen. Friedfertigen. Im Griechischen steht da Friedenstuer. Friedenstuer. Wobei das griechische Wort Friede, das meint eigentlich ganz wörtlich wieder zusammenknüpfen. Wieder zusammenknüpfen. Das, was kaputt gegangen ist, wieder zusammenknüpfen. Was da ganz am Anfang geschehen ist, zwischen Adam und Eva, da wird es deutlich, was durch die Sünde zerbrochen ist. Wie sagt Adam, als Gott ihn fragt, warum hast du das getan? Das Weib, das du mir zugesellt hast, da ist nicht mehr. Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese jubelnde Freude, sondern da ist zerbrochen. Das ist zerbrochen. Da bricht die Gemeinschaft. Und das gilt für vieles in unserem persönlichen Leben. Wo sind bei dir zerbrochene Verbindungen? Wo sind sie? Dass wir das ganz konkret machen. Menschen, mit denen ich in herzlicher Gemeinschaft verbunden war und jetzt ist es zerbrochen, ist kaputt gegangen. Wenn du mit irgendjemand im Streit lebst, kannst du hundertprozentig gewiss sein, das ist nicht aus dem Geist Gottes. Das ist nicht aus dem Geist Gottes. Selig sind die Friedfertigen, die bereit sind zum Frieden, die wieder zusammenknüpfen, die den Shalom herstellen. Das ist ja das umfassende Wort, um das Heil zu kennzeichnen, besonders im Alten Testament. Und heißt eigentlich, Shalom heißt ganz sein, heil sein, unversehrt sein. Ich denke, das ist eines der großen Kennzeichen unserer, ich rede jetzt von unserer Gesellschaft hier in Deutschland, von unserem Volk, dass so unwahrscheinlich viel zerbrochene Beziehungen da sind. wisst ihr, fast jede dritte Ehe wird geschieden. Man sagt, ja, das ist heute normal. Was da kaputt geht, und zwar jetzt gar nicht nur an diesen beiden, schon das ist schwer genug, sondern an der nächsten Generation, an den Kindern, das pflanzt sich fort, das breitet sich aus. Zerbrochene Beziehungen, die Friedenstour, die bereit sind, wieder anzuknüpfen, zusammenzubinden, denen gilt Jesu besondere Verheißung. Sie sollen Gottes Kinder heißen. Gottes Kinder, das sind Menschen, die leben in der Agape, in der Liebe. Weg vom Ich hin zum Anderen. Sie leben im Shalom. Unversehrt, ganz zusammengebunden. Ich denke, das ist etwas, was in ganz neuer Weise unser Auftrag als Christen heute ist. Friedenstour. Friedenstour. Dazu helfen, dass Menschen wieder zusammenfinden, dass ich da bei mir beginne. Duldet keine Zwietracht mit anderen in eurem Leben. Duldet das nicht. Sondern mit allen Möglichkeiten strebt nach dem Frieden. Das ist schwer. Deshalb sagt der Apostel einmal, so viel an euch liegt. Ich kann das nicht erzwingen, aber ich kann von mir aus alle Wege ebnen, dass wieder zusammengeknüpft werden kann. Das wird der Herr Jesus segnen. Zu diesem Zusammenknüpfen gehört meine beständige Fürbitte für den, wo ich noch in diesem Zerbrochenen bin. Dass wir Christen das vorleben. In unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren Gemeinden. Wir sind Leute, die den Frieden suchen, zusammenknüpfen, nicht trennen. Oft verlangt das, und das ist nicht einfach, ich kann verzichten. Ich kann auf mein Recht verzichten. Ich gebe das auf, damit der andere Schritte zu mir tun kann. Ich suche den anderen. Gerade der, mit dem ich Schwierigkeiten habe, der mit mir Schwierigkeiten hat. Ich suche ihn. Ich lasse ihn nicht los. Ich gehe auf ihn zu. Selig sind die. Jesus ruft uns hinein in dieses neue Tun, die Friedenstour, die Zusammenknüpfer, damit wieder ein Ganzes wird. Das sind die Seligpreisungen. Bei denen selig sind, Schritte vorwärts auf dieses ewige Ziel zu tun Menschen, die ihre Bedürftigkeit ehrlich zugeben und die sich dann vom Geist Gottes gestalten lassen und anfangen, neu zu leben. Herr Jesus, dafür danken wir dir. Du bist nicht bei den Großkopfenden, bei denen, die sich brüsten können, bei denen, die alles können, sondern du bist in besonderer Weise bei den Armen, den Kaputten, denen, die kaum mehr eine Hoffnung haben, bei uns. Wir wollen vor dir ehrlich sein und nicht sagen, hätten wir mehr Glauben, es wäre besser oder was weiß ich alles für Ausreden. Wir sind so. Wir sind arme Leute. Und du sagst uns, deine Nähe, deine Gegenwart, deine Hilfe, deine Rettung zu. Du gibst uns überwältigende Zusage. Wir loben dich darüber. Hilf jedem von uns, wo wir in unserem Leben diese Armut durchleben, dass wir hineinfinden in das Danken, in den Frieden, in die Freude. So sind wir selig durch dich, in dir und bei dir. Amen.